Ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir sowas wie ein offenes Haus haben. Im doppelten Sinne. Das hatten wir schon in der Nähe von Bonn, wo wir vorher gewohnt haben, sind Leute ein- und ausgegangen. Und das haben wir dann, als wir in der Nähe von Heidelberg gebaut haben, genauso gemacht. Das Verrückte ist, als wir eine Tür eingebaut haben, die Außentür, die haben wir im Ausland bestellt, aber ich weiß nicht, wie die das geplant haben, aber die haben auch außen, bei der Außentür, eine Klinke gemacht. Das heißt, die Tür ist eigentlich immer offen. Gucken uns manche ganz groß an, aber das ist so. Wir haben es dann nachher nicht reparieren lassen, wir haben es einfach so gelassen. Die Tür hat eine Klinke außen. Und Leute, die sich bei uns wohlfühlen, die kommen einfach rein. Ist hier jemand, wie gestern mehrmals passiert? Ich liege im Wohnzimmer auf der Couch und gucke die Sportschau und plötzlich kommt jemand rein von einem Freund meiner Kinder und sagt, ist hier jemand? Und uns gefällt das so, weil wir gerne ein offenes Haus haben wollen. Ich weiß, das fällt nicht jedem leicht, ein offenes Haus zu haben oder gastfreundlich zu sein. Zum Beispiel waren wir als große Familie ganz selten eingeladen bei Leuten in der Gemeinde. Klar, wenn man uns einlud, hat man gleich 6 Personen da, ne? Und ich weiß noch, wir saßen bei einer Familie auch eigentlich mit mehreren Kindern, aber die taten sich sehr schwer mit dem Einladen, haben es uns trotzdem eingeladen, was ich ihnen sehr, sehr hoch anrechne. Aber was ist vorher gelaufen? Ich sitze neben der Tochter am Mittagstisch, es wird gerade die Mutter verteilt gerade das Essen, dann sagt sie zu mir, ach, bin ich froh, dass ihr endlich hier seid. Da ist los. Ja, wir mussten eine ganze Woche das Haus aufräumen für euren Besuch. Mir ist was schlecht geworden. Ich habe gesagt, nee, habe ich keine Lust, so eingeladen zu werden, wenn da erstmal ein riesen Hausputz, eine Renovierung quasi ansteht, nur damit wir kommen können. Also ich weiß, es fällt manchen nicht so leicht, Leute spontan sowieso nicht überhaupt einzuladen, weil man hat dann einen gewissen Anspruch. Bei diesem Text heute habe ich gedacht, versetzt euch mal in die Situation, Jesus kündigt sich bei euch als Gast an. Also nicht nur irgendein besonderer Gast wie der Pfarrer oder so, sondern wirklich Jesus. Würdet ihr heute Morgen, wenn Jesus sich bei euch angekündigt heute Mittag oder Nachmittag, hier im Gottesdienst sitzen? Vermutlich die meisten von uns nicht. Wenn Jesus sich schon angekündigt hat, dann würden wir vermutlich das Haus in Ordnung bringen wollen. Wir würden gucken, dass wir den besten roten Wein aus der Pfalz entkorken, dass wir alles nett eindecken, das Speisezimmer entsprechend vorbereiten, vielleicht das Gästezimmer vorbereiten, falls er noch länger bleiben möchte. Wir würden alles tun, um alles hinzulegen und zur Verfügung zu stellen, dass er sich wohlfühlt. Vielleicht den tollsten Braten in den Ofen schieben, Kartoffeln schälen, Zwiebeln schneiden. Also der Morgen wäre gelaufen. Würden vermutlich nicht hier sitzen. Immerhin ist es doch ein besonderer Gast. Er verdient es doch, oder? Dass wir das Beste für ihn geben. So eine Situation haben wir in unserem Text in Lukas 10. Ich möchte ihn verlesen. Lukas als einziger Evangelist erzählt diese Geschichte und die ist total spannend. Und vielleicht werden wir an einigen Punkten anders denken, als wir es vorher gemacht haben. Sie, nämlich Jesus und seine Jünger, heißt es in Lukas 10, Vers 38 folgende, zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir wirklich viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Vielleicht ein bekannter Text, haben wir schon öfter gelesen. Ich habe ihn mal überschrieben mit Menschen, die Jesus liebt. Und das ist eine von drei Geschichten, die Lukas in seinem Evangelium hier erzählt. In allen drei Geschichten geht es darum, dass Jesus zeigen will, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Was bedeutet es, so als Christ hinter Jesus herzugehen? In dem ersten Teil, in den Versen 1 bis 24, lehrt Jesus seine Nachfolger, wie sie ihn repräsentieren sollen in ihrer Gesellschaft. Er sendet seine Jünger aus, um mit ihrem ganzen Leben, ihrer ganzen Existenz Botschafter zu sein, Repräsentanten des Königs, für andere da zu sein. Danach kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die uns ja auch sehr bekannt ist. Da fordert Jesus seine Jünger quasi mit dieser Geschichte auf, ihn nachzuahmen, also wirklich ein Nächster zu sein für den, der es braucht. Not, die Gott uns vielleicht in den Weg stellt, zu begegnen und Menschen in der Not zu dienen, die Gott uns bewusst macht. Also liebevoll dienen, voller Hingabe Menschen gegenüber. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte, das ist hier. Im letzten Teil des Kapitels wird die Geschichte hier berichtet, die ich gerade gelesen habe. Hier werden Nachfolger dazu herausgefordert, auf Jesus und sein Wort zu hören, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Also drei Aspekte, Repräsentant zu sein, anderen zu dienen und hier für Jesus da zu sein. Und das ist im Grunde genommen die Basis für alles, was davor kommt. Das Letzte, was soll uns hängen bleiben quasi, damit wir das Erstere tun können und das Zweitere. Denn nur in der ganz engen Gemeinschaft mit Jesus bekommen wir die Kraft, anderen zu dienen, Botschafter zu sein, Freude dazu zu haben, den Mut zu haben. Nur dann. Sicher ist es wichtig, ein guter Botschafter zu sein und die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Immerhin leben wir in einer Welt, die ohne Gott unterwegs ist und im Grunde genommen unterwegs ist eine Katastrophe. Und es wird nicht besser. Genauso wichtig ist es für Nachfolger, ein barmherziger, liebender Nächster zu sein, der Not begegnet. Aber ich und du, wir können Jesus nicht repräsentieren, Botschafter sein, ihm nicht in Barmherzigkeit nachahmen, wenn wir nicht uns auch von ihm prägen lassen. Und wenn wir nur eine der Geschichten nehmen, sagen, so muss man als Nachfolger sein, dann wäre das immer einseitig. Deswegen gehören diese drei Geschichten zusammen. Deswegen bin ich ein Fan davon, immer den Zusammenhang zu sehen, in dem eine Geschichte erzählt wird. Als Jesus gefragt wird, was nämlich das wichtigste Gebot ist, sagt er zu den Schriftgelehrten an einer anderen Stelle, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und darauf folgen zwei Geschichten. Das Beispiel mit dem barmherzigen Samariter sieht aus, da zeigt er, wie die Liebe zum Nächsten wirklich aussieht. Und dann die Geschichte, jetzt illustriert das Gebot, Gott zu lieben. Beides sind jeweils eine Seite der Medaille. Beides zusammen ergibt nur ein vollständiges Bild. So, zwei Dinge lernen wir aus dieser Geschichte. Jesus liebt aktive Nachfolger. Ganz so, genau. Ich habe die leider vergessen. Jesus liebt aktive Nachfolger. Vielleicht hätten wir diese Schlussfolgerung hier nicht erwartet, aber das ist im Grunde genommen der Rahmen für die Geschichte. Maria und Martha, die zwei M's, kann man sagen, so hat sie mal jemand bezeichnet, werden oft im Kontrast beschrieben. So als ob Christen der einen Gruppe oder einer anderen Person zugeordnet werden müssen. Entweder ist man aktiver Diener oder ist mehr so ein ruhig Lernender von Jesus. Aber es ist offensichtlich, dass wir von beiden lernen müssen. Sowohl von der Maria als auch von der Martha. Wir wollen Maria nachahmen in ihrer Liebe und Lernbereitschaft, als auch Martha in ihrer Hingabe und ihrem Dienst. Diese aktive Martha wird oft in so ein falsches Licht gestellt. Und deshalb ist mir so ein Anliegen, sie heute Morgen ein bisschen zu verteidigen. Ich glaube, wie Lukas diese Geschichte erzählt, will er uns als Leser eben auffordern, beide von beiden zu lernen. Wie ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen, die hier geschildert wird? Jesus ist vermutlich auf einer Predigtour unterwegs wieder durch Judäa. Er kommt eines Tages in dieses Dorf Bethanien. Vielleicht hat er dort auf einem zentralen Dorfplatz gepredigt, die Menschen gelehrt, sich auch einige wieder geheilt, wie das beschrieben wird, wie er das immer zu tun pflegt. Maria und Martha und vielleicht auch Lazarus, der Bruder, der in der Geschichte gar nicht erwähnt wird, ich weiß nicht, vielleicht war er unterwegs, die waren vermutlich auch unter den Zuhörern und immerhin sind sie gute Freunde von Jesus. Als der Platz sich dann langsam leert und abzusehen ist, dass Jesus jetzt gehen wird, laden sie Jesus zu sich ein. Und das fasst Lukas ganz knapp zusammen. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Was verbirgt sich hinter dieser sehr nüchternen Formulierung? Naja, das ist nicht nur ein Gast, der da eingeladen wird, sondern der hat so 12 Kumpane noch dabei. Und alles Männer. So, jetzt wird es einem schon ganz anders. Da kommen nicht einer, sondern 13. Vermutlich. Außer die waren irgendwo anders noch unterwegs. Aber vermutlich nicht. Vermutlich waren die auch hungrig. Schon in dem Augenblick, in dem Martha diese Einladung ausspricht, weiß sie, dass es vermutlich nicht nur bei diesem Dutzend Männern bleibt, sondern da vermutlich auch noch Leute während des Essens oder während der Zeit dort auch noch kommen aus dem Dorf, die vielleicht noch eine Frage stellen wollen, gehört haben von Jesus. Und es werden noch mehr Leute kommen, außer. Also die hatte nicht nur ein offenes Haus, sondern ein sperrangelweit offenes Haus. Und das beeindruckt mich an dieser tollen Frau. Sie ist schnell entschlossen, sie ist mutig, sie ist hilfsbereit. Offensichtlich dreht sie nicht schon 10 Tage vor so einem Kaffeebesuch durch und will alles bis ins Letzte organisieren und alles putzen, sondern sie trifft eine spontane Entscheidung und handelt entsprechend. Da, wo bei anderen der Tischstaubsauger liegt, liegt bei ihr vermutlich das Gästebuch. Und wie man aus dieser und anderen Bibelstellen schließen kann, hat sie es aufgrund ihrer tatkräftigen Art auch zu einigem Wohlstand gebracht. Von nichts kommt eben auch nichts. Sie ist so. Und das alles sieht auch Jesus, um das nochmal zu unterstreichen. Zum Beispiel begegnen wir Maria und Martha auch noch an einer anderen Stelle in den Evangelien, als ihr Bruder Lazarus stirbt. Johannes 11 wird das berichtet. Dort ist es Martha mit ihrer DNA, ihrer aktiven DNA, sage ich mal, diejenige, die gelobt wird. Sie läuft Jesus nämlich entgegen und formuliert das großartige Bekenntnis dort in Vers 27 in Johannes 11. Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist Martha, die das formuliert. Maria stattdessen sitzt zu Hause an der gleichen Geschichte und überhäuft Jesus später mit Vorwürfen, was Jesus dann richtig aufbringen lässt, ist aufgebracht. Also Jesus freut sich über solche Nachfolger und Nachfolgerungen und andere. Ich glaube, das gilt auch für jede Gemeinde. Ich habe immer wieder gedacht, als ich diesen Text nochmal durchgelesen, vorbereitet habe, an so viele Menschen in meinem Gemeindeumfeld, die diesen Frauen, diesen männlichen und weiblichen Marthas gleichen. In jedem freikirchlichen Gottesdienst sind eine ganze Reihe beteiligt, dass es überhaupt funktioniert, durch ihre Aktivität. Denk manchmal, wenn hier das Gewusesee vor dem Gottesdienst, da sind die Hälfte der Besucher ist beteiligt, dass es überhaupt stattfinden kann, was hier stattfindet. Da gibt es nachher vielleicht Kaffee, ja, der vorbereitet wird. Die Mikros müssen hingestellt, der Beamer, die Technik vorbereitet, die Musik laufen, die Stühle gestellt werden und so weiter. Und es ist so stark zu sehen, wie viele sich beteiligen, dass das hier ein gutes Erlebnis wird für jeden, der herkommt, vor allen Dingen für Besucher. Ich glaube, wir hätten, als Gemeinde würden wir das nicht hinbekommen, wenn nicht jeder irgendwo anpackt. Jesus liebt aktive Nachfolger. Um das mal zu unterstreichen. Das wird hier nicht nur an dieser liebevollen, seelsorgerlichen, doppelten Anrede deutlich. Martha, Martha. Da wird das wie unterstrichen. Johannes in Kapitel 11, Vers 5 hat das nochmal ausdrücklich gesagt. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Das wird in Johannes 11 nochmal unterstrichen. Und hier ist die Reihenfolge nicht unwichtig. Jesus hatte Martha lieb und auch ihre Schwester und Lazarus, den Bruder. Doch, und das ist der zweite Gedanke hier, Jesus liebt noch mehr Nachfolger, die auf ihn hören, bevor sie aktiv werden. Martha ist eine sehr beeindruckende Frau. Sie tut einen wichtigen, ja entscheidenden Dienst für Jesus und kein Wort in dieser Geschichte lässt daran zweifeln. Das ist immer falsch ausgelegt worden, als wollte Jesus Martha hier komplett hinterfragen. So kritisiert Jesus sie ja nicht. Ihm geht ja nicht das Geklapper in der Küche irgendwann mal vielleicht auf die Nerven. Sodass er vielleicht ruft, hey Martha, mach nicht so Lärm. Könntest du endlich aufhören? Macht er ja nicht. Oder er wirft dir auch nicht vor, ey, du bist ja, das ist ja geistlicher Aktivismus, was du da machst. Lass das mal bleiben, nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester Maria, sie hört mir zu, statt ständig rumzurödeln wie du, macht er nicht. Jesus hat nicht so reagiert und das geht nicht nur, weil er Respekt als Gast vor dem Gastgeber, der Gastgeberin hat. Nein, er hat sie wirken lassen, weil er sich vermutlich später den Gebraten oder was es auch gab, auch hat munden lassen. Aber er tadelt hier liebevoll sie nicht für ihren Dienst, sondern weil sie ihre Schwester kritisiert. Warum ist Martha hier auf Maria so sauer, dass sie sogar öffentlich Jesus auffordert, sie zu kritisieren? Maria hat doch nichts gemacht. Ja, und genau das ist der Punkt. Sie hat nichts gemacht. Ja. Und das geht ihr so richtig auf den Senkel, kann man sagen. Statt ihr in ihrem Dienst als Gastgeberin zu unterstützen, unter die Arme zu greifen, hat sie sich zu Jesus, seinen Jüngern, gesetzt und hört einfach nur zu. Herr, heißt es hier, sie hat mir allein die ganze Arbeit überlassen. Vermutlich waren da auch Diener und Dienerinnen dabei, aber trotzdem, sie hatte die Hauptverantwortung. Eine Übersetzung gibt das mit den Worten wieder, sie hat mich beim Dienen allein gelassen. Das klingt so, als hätte Maria am Anfang geholfen, aber dann hat sie vielleicht irgendwie Knabbersachen vorbeigebracht und ist einfach hängen geblieben im Wohnzimmer oder wo die auch saßen. Wie so ein Kind, das plötzlich alles vergisst, weil irgendwas Interessantes da war. So wirkt Maria so ein bisschen hier. Wer ist diese Maria eigentlich, abgesehen davon, dass sie Marthas Schwester ist? Maria von Bethanien begegnen wir dreimal in den Evangelien. Und sie wird erwähnt immer an derselben Stelle, nämlich zu den Füßen von Jesus. Sie sitzt zu seinen Füßen und hört ihm zu in unserer Geschichte, Lukas 10. Sie fällt ihm zu Füßen und teilt ihm ihren Schmerz mit, als der Bruder Lazarus gestorben ist, Johannes 11. Und sie kommt in den Raum und gießt aus Liebe zu ihm, zu seinen Füßen, über seine Füße ein kostbares Parfum. Johannes 12. Das ist interessant, bei allen Ereignissen erfüllt ein Duft den Ort. Hier in unserer Geschichte ist es der Duft des leckeren Essens, einmal ist das Parfum, einmal ein Todesgeruch. Immer wird unsere Nase angesprochen, wenn Maria da in der Nähe ist. Interessant, dass Johannes sie in seinem Evangelium meist vor Martha nennt. Vielleicht weil er auch, wie sie, eine intensive Beziehung zu Jesus hat. Vielleicht macht Johannes das deswegen. Und hier heißt es von ihr, Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Wenn damals ein Rabbi lehrte, setzte er sich, anders als bei uns. Ich stehe gerade, ne? Ich lehre, das ist bei uns üblich, wenn jemand was Wichtiges zu sagen hat, steht dahin. Bei Rabbis war es genau andersrum. Man setzte sich. Zum Beispiel bei der Bergpredigt wird geschildert, Jesus setzte sich und lehrte sie. Jetzt war was Wichtiges dran. Und damit er das, was macht er deutlich, dass jetzt kommt was Autoritatives. Und die Jünger setzen sich zu seinen Füßen und lauschen dort. Auch Paulus wird beschrieben, der in der Eliteschule bei Gamaliel, in Apostelgeschichte 22 wird das beschrieben, da heißt es, ich bin ein Jude geboren in Tarsus in Silizien, hier in dieser Stadt erzogen zu Füßen Gamaliels, sagt Paulus so. Also war ein Rabbi setzte sich. Auffällig ist hier aber, dass sie als Frau zu seinen Füßen setzt, was damals völlig undenkbar war. Eine Frau, ein Rabbi hatte keine weiblichen Nachfolger. Aber Jesus ist das anders. Bei ihm können Frauen Jünger werden. Das war revolutionär damals. Absolut undenkbar, weil Jesus einfach anders ist in vielen anderen Dingen. Und jetzt hört sie Jesus zu und dient nicht wie Martha. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll, kommt Marthas Stimme dann. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Völlig frustriert, vorwurfsvoll zu Jesus. Ne? Sag ihr das doch einfach. Und das kann man sich vorstellen bei der ganzen Arbeit. Das kann man ja so gut nachvollziehen. Schon verrückt. Im Grunde genommen weiß jeder, der mal vielleicht in einer ähnlichen Situation war, da haben sich mehr Gäste angekündigt, als man gedacht, und dann wird jeder aus dem Haus zusammengerufen, kommt, helft. Und das ist in unserer Teamsituation, wenn wir vielleicht in einem Team in der Gemeinde sind oder auf der Arbeit, ist genau das Gleiche. Es sind ein paar dringende Sachen zu organisieren, dann packen alle aus dem Team möglichst an. Aber nicht jeder, mancher geht, verzieht sich aufs Klo und macht ein kleines Päuschen hier oder da. Oder in der Gemeinde ist es manchmal so, dann geht man ganz fromm irgendwo beten, während die anderen richtig malochen und die Ärmel hochziehen und vorbereiten, aufräumen. Vielleicht hat Martha gedacht, ich reiß mir hier beide Beine aus und dann, die merkt nicht mal, dass sie sich nur bedienen lässt. Und das hat man, die Situation hat man immer wieder auch in der Gemeinde. Da wuseln alle möglichen Leute und andere unterhalten sich einfach. Und man kann's kaum aushalten, nicht jemand anzusprechen. Mensch, hilf doch mal mit. Hier müssen die Stühle gestellt werden oder so. Und deswegen beschwert sie sich bei Jesus, dass er das auch duldet, dass nur sie für das Thema Gastfreundschaft zuständig ist und ihre Schwester nicht mal auffordert, mit anzupacken. Oder hier wird schon in der Art der Frage deutlich, dass sie sich ziemlich sicher ist, dass Jesus so auch ihr zustimmen wird. Sie ist sich sicher, dass es wichtiger ist, für Jesus aktiv zu sein, als einfach nur da zu sitzen und Gottes Wort zu hören. Sie ist sich auch sicher, dass es zuerst darauf ankommt, in die Hände zu spucken, wenn der Dienst dann erledigt ist, dass man dann zuhören kann. Und genau das sieht Jesus anders. Genau das. Und das sagt er ihr sogar von allen Leuten. Sie hatte auch diese Frage oder die Aufforderung an Jesus öffentlich gestellt. Also antwortet er auch öffentlich, aber er watscht sie nicht einfach ab, sondern tut das mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit, mit einem seelsorgerlich wertschätzenden Ton in seiner Stimme. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Und das ist nicht etwas Falsches, wie wir das manchmal ausgelegt bekommen haben. In Vers 40 steht sogar, Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Das achtet Jesus sehr wohl. Das griechische Wort hier, das hier diesen Ausdruck wiedergibt, heißt, sie war ganz davon in Anspruch genommen, hundertprozentig dafür da, für Jesus zu dienen. Man könnte aber auch dieses Wort übersetzen mal, sie war abgelenkt oder sie war abgehalten. Sie war da und dort hingezogen, so kann man es übersetzen. Und der Sinn ist klar, sie hat überhaupt keine Luft, keinen Freiraum mehr, irgendwas von Jesus mitzubekommen. Sie ist nicht mit ihm, sondern nur für ihn da. Und wir denken manchmal, wenn wir schon für ihn da sind, alles für ihn geben, dann muss er doch zufrieden sein. Aber Jesus will immer mehr. Er will nicht nur, dass wir für ihn da sind, sondern mit ihm da sind. Ich finde das so bezeichnend im Markus-Evangelium, als Jesus seine Jünger ruft und sie in seine Nachfolge stellt. Er ruft ja eine nach dem anderen. Da steht dort ausdrücklich, das ist die erste Stelle, warum er sie ruft, damit sie bei ihm sein sollen. Nicht, damit sie ihn verkündigen sollen, für ihn aktiv sein sollen, wer weiß was machen für ihn, sondern das Wichtigste ist, was Markus da unterstreicht, sie sollen mit ihm sein. Einfach in seiner Nähe. Und genau das wird hier deutlich. Er kritisiert sie nicht, weil sie sich so einsetzt, für ihn abplackt. Er bittet auch nicht Maria darum, Martha jetzt zu helfen. Er schickt nicht mal Thomas oder einen der Jünger, da schon mal den Tisch zu decken und zur Hand zu gehen, was damals unmöglich wäre, aber er hätte es ja vielleicht doch tun können. Jesus hat allen Respekt und alle Wertschätzung für den Dienst von Martha und doch stellt er klar, nur eins davon ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, aber das soll ihr nicht genommen werden. Im Grunde genommen geht es hier um Prioritäten im Leben vom Nachfolgen von Jesus. Jesus sagt durch diese Antwort, es gibt viele Dinge, die unglaublich wichtig sind. Und du machst etwas sehr Wichtiges gerade, Martha. Und du machst das gut. Es gibt sehr viele Dinge, die sehr wichtig sind. Vieles, was gut ist. Aber es gibt noch etwas, was das Beste ist. Und was ist das eine? Es besteht darauf, in seiner Nähe zu sein. Es ist wichtiger als alles andere. Nur aus diesem Hören auf Jesus, aus der Gemeinschaft, entsteht Glaube, Vertrauen. Wenn dir dein Vertrauen im Alltag schwindet und plötzlich weg ist, intensiviere die Nähe zu Jesus, da kommt das wieder. Und genau darum geht es hier. Aus diesem Glauben entsteht dann das richtige Tun. Es geht um die Priorität, dass man hört, bevor man etwas tut, dass man stille wird, bevor man aktiv wird. Und hier zeigt Jesus einen Kontrast auf. Martha, du machst vieles, aber es kommt im Grunde genommen nur auf eins an. Die Worte hier ganz, ganz bewusst. Du machst vieles, es kommt auf eins an. Diese Vieles-Haltung steht im Gegensatz zu der Eins-Haltung von Maria. Eins, nicht noch eins. Damit macht Jesus im Grunde genommen einen dicken Strich durch Marthas Terminkalender. Und vielleicht macht er das hier oder da auch durch den Kalender von dir und mir. Die Frage, hast du noch Zeit eingeplant in deinem Kalender, wo du einfach nur mit Jesus zusammenbringst und zur Zeit verbringst? Oder ist der Kalender so voll, dass nicht mal das Zeit ist? Und du tröstest dich einfach nur damit, dass du alles für Jesus tust, sogar deinen Beruf und das, was du sonst an Aktivitäten hast. Im Grunde genommen sollen wir ja alles tun für Jesus. Aber es ist nur noch für Jesus, nicht mehr mit ihm. Weil es so viel zu tun gibt. Und das ist das hier, was hier so kommt. Es gibt so viel zu tun für diesen Besuch. So viel ist nötig. Sie ist, Martha, so ausgelastet mit ihrer Arbeit. Die Pflicht nehmen sie so in Anspruch, dass sie keine Zeit mehr hat für den Gast, für den sie das tut. Also nicht nur eins, das noch zu dem Vielen dazukommt, sondern eins, das zuerst kommt und dann die Wurzel sein kann für vieles. Man könnte sagen, das eine ist die Wurzel, das andere sind die Früchte, die daraus entstehen. Oder anders, Martha, es geht darum, sich zuerst um die Wurzel zu kümmern, dann kann man erst die Früchte ernten. Weißt du, Martha, Maria hat genau das verstanden. Sie hat die Prioritäten im Leben richtig geordnet. Sie hat an der richtigen Stelle angefangen. Dass du Martha dienst, ist nicht das Problem. Dass du nicht aufhören kannst, das ist das Problem. Dass du mich, Jesus, aus den Augen verlierst, dass du dich für unentbehrlich hältst. Kann es sein, dass es dir, Martha, gar nicht um mich, sondern um den Dienst für mich geht? Martha, kann es sein, dass du deinen Selbstwert daraus ziehst? Dass du überall dabei bist, diesen dicken Terminkalender hast, die lange Liste, To-Do-Liste, dass du überall dabei bist, eine lange Aktivitätenliste, dass du denkst, du müsstest immer auf den Beinen sein und nicht mehr zu meinen Füßen sitzen. Und Maria macht das. Sie nimmt sich Zeit, sich von Jesus prägen zu lassen. Und dafür braucht man Zeit. Da braucht man Stille, muss hinhören. Und so beschreibt Jesus hier jemanden als Beispiel, als Vorbild, der im Grunde genommen kein Wort sagt und im Grunde genommen nichts tut, außer zuhören. Und hält uns dieses Bild vor und sagt, so ist es am besten. Es ist ein schweigendes, aber sehr beeindruckendes Zeugnis. Maria hat offensichtlich begriffen, was ich mit Jesus tue, ist viel wichtiger, als was ich für ihn tue. Und vielleicht hat sie das verinnerlicht, was Jesus an anderer Stelle sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Sie hat gemerkt, Jesus ist da. Und jetzt muss ich alles stehen und liegen lassen und jetzt will ich die Chance nutzen, um mich von ihm prägen zu lassen. Es gibt viele andere Dinge, die sind nicht einmal schlecht, sondern sogar gut. Aber auf Gottes Wort zu hören, übertrifft alles andere. John Ortberg, damit möchte ich abschließen, der bekannte Autor, schreibt in einem seiner Bücher, für die meisten von uns besteht nicht so sehr die Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Nein, die Gefahr besteht darin, so abgelenkt zu werden, so hektisch und beschäftigt zu sein, dass wir uns mit dem Mittelmaß solch eines Glaubens zufrieden geben. Wir überfliegen unser Leben, statt es wirklich zu leben. Und das kann Christen genauso passieren. Es kann mir genauso passieren wie dir. Und genau hier setzt diese Seelsorge von Jesus an bei Martha. Und vielleicht auch bei dir und bei mir. Das weißt du vielleicht am besten. Bei den aktiven Dienst- und Leistungsbereiten unter uns setzt diese Seelsorge an, die oft durch ihren Einsatz die Säulen der Gemeinde sind. Und wehe, diese Säule bricht weg. Ich finde, da hat Corona uns echt geholfen zu zeigen, es geht manchmal auch so. Vielleicht nicht so professionell, nicht so hochgesteckt, so wie wir uns das wünschen würden, aber es geht. Und manchmal kommen andere zum Zug, wenn die Säulen nicht da sind. Und das ist gut so, für alle Beteiligten. Für alle gilt aber, und da fragt Jesus dich und mich heute Morgen, Andreas, stimmen bei dir die Prioritäten noch in deinem Terminplaner? Oder wen auch immer ich nennen mag, hast du bei deinem Dienst, deiner Hingabe das im Blick, was absolut unverzichtbar ist? Deine ganz persönliche Beziehung zu Jesus? Kann es sein, dass du schon länger nicht mehr mit mir im Gespräch warst, so richtig ausführlich im Gespräch, dass sich dein Gebetsleben auf das rituelle Gebet am Tisch vom Essen oder auf das ein oder andere Stoßgebet im Alltag beschränkt? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, dass er dir die Richtung für dein Leben zeigen kann? Maria, Martha, wer auch immer du bist, lebst du für mich oder mit mir? Das ist die Frage im Grunde genommen. Und Jesus lädt uns ein, bei ihm zu sitzen. Bei dir, bei jedem kann das anders aussehen. Die einen nehmen sich gerne morgens eine Zeit, manche Leute im Laufe des Tages, manche eher abends, manche mal ganz intensiv einmal die Woche. Das musst du selbst für dich entscheiden, für deinen Lebensrhythmus. Aber du brauchst das, dass du einfach nur zuhörst, Jesus zuhörst und dabei nicht redest möglichst, sondern wirklich auf ihn hörst. Daraus wird die Energie kommen, dass du Botschafter sein kannst und dass du Nächster sein kannst. Dann wirst du nämlich nicht, wenn du von dieser Kraft erfüllt bist, nicht an dem, der beim barmherzigen Samariter ist das so, an dem vorbeiläufst, weil du aktiv bist, sondern stehen bleiben. Du hast plötzlich die Gelassenheit, das zu tun, wie Jesus gelassen war. Übrigens fand ich das ganz stark. Letztens hat jemand in einem Podcast erzählt von einem sehr bekannten Christen in den USA, der auch Philosoph ist, und man hat ihn gefragt, ob nach einem Wort, das er für Jesus bezeichnet, mit Jesus in Verbindung bringt. Und er hat gesagt, hat lange überlegt und hat gesagt, Gelassenheit. Und wenn ich bei Jesus bin, werde ich auch so ein bisschen mehr gelassener. Es wird mich nicht alles umhauen, es wird mich nicht auch etwas belasten, wenn Not auf dem Weg ist, sondern ich werde gelassen sein und plötzlich die Kraft haben, da zu dienen. In meinen beschränkten Möglichkeiten. Das wird aber nur passieren, wenn ich zwischendurch bei Jesus zu Füßen sitze. Amen.